Zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria begrüßt Sie ganz herzlich aus dem Studio in Balderschwang Nikolaus Albert. Mystik, das ist die göttlichen Dinge nicht nur zu erkennen, sondern auch zu erfahren. So beschreibt es jedenfalls Dionysius Areopagita. Er ist der erste christliche Autor, der sich mit dem Begriff der Mystik auseinandersetzt. Dieser Begriff wurde unter anderem dann von Johannes vom Kreuz aufgegriffen, um wie die Erfahrung der göttlichen Dinge im Alltag mit Johannes vom Kreuz gelingen kann. Das möchte uns heute der Referent dieser Sendung, Pater Johannes Reiber, erzählen. Er gehört zur geistlichen Familie, das Werk, und ist aktuell als Kaplan in der Pfarrei St. Anton in Kempten tätig. An dieser Stelle ein herzlicher Gruß von Balderschwang nach Kempten an Sie, Pater Johannes.
Ja, grüß Gott, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, ich freue mich persönlich selbst auch sehr auf diesen Vortrag und bin gespannt, wie die Mystik im Alltag mit Johannes vom Kreuz gelingen kann.
Danke sehr für die Einleitung. Also wie schon gesagt, der heilige Johannes vom Kreuz ist ein Mystiker. Er ist sogar Doktor Mysticus, also der Lehrer der Mystiker, weil seine Heiligkeit davon geprägt war, dass er wirklich mystisch versunken war im Geheimnis Gottes. Deshalb dieser Ehrenname und Ehrentitel Doktor Mysticus. Jetzt schauen wir heute nicht auf die Biografie vom heiligen Johannes, obwohl die auch sehr interessant wäre. Bekannt ist ja, dass auf die heilige Teresa von Avila gestoßen ist, mit ihr diese Reformbewegung im Karmelitenorden gestartet hat, dass er von seinen eigenen Mitbrüdern im Gefängnis gehalten wurde, für Monate dort verschiedenste geistige Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Auf das möchte ich gar nicht näher eingehen, obwohl das sehr spannend wäre, sondern vor allem auf seine Lehre kommen, die allerdings auch mit seiner Person zu tun hat, mit seiner Biografie, mit seiner ganzen Persönlichkeit. Ich habe den Vortrag oder das, was ich sagen möchte, in vor allem vier Punkte unterteilt. Zum einen den konkreten und nüchternen Blick des heiligen Johannes. Er ist wirklich ein ganz nüchterner Geselle, unser Heiliger. Dann sein tieferes Erfassen der wesentlichen Dinge im geistlichen Leben. Was sagt er uns? Ist das Wesentliche im geistlichen Leben? Da gibt es ein Wort, das ist für ihn wesentlich. Dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich vier konkrete Hilfen für das geistliche Leben, die zählt er auf in einem Brief, um dann viertens zum sogenannten mystagogischen Akt zu kommen, einer Lebenshaltung, die die heilige Teresa von Lisieux, also auch eine geistliche Tochter des heiligen Johannes, in ganz beispielhafter Form gelebt hat. Jetzt aber zunächst zu dem wirklich markanten, nüchternen und konkreten Blick vom heiligen Johannes vom Kreuz. Er schreibt in einer seiner großen Werke, nämlich im Buch vom Aufstieg zum Berge Karmel, das Folgende. Ich hoffe, alle Hörer können mir trotz der Schwierigkeit der Sprache folgen. Ich versuche das dann etwas aufzudröseln. Also, er schreibt, manche bedienen sich der religiösen Figuren fast, als wären sie Götzenbilder, an denen sie ihre Freude haben. So kann man Leute sehen, die nicht satt werden, Bild an Bild zu fügen. Und die Bilder müssen in dem und jenem Stil ausgeführt sein und auf diese und jene Weise angebracht werden, damit der Sinn sich vergnüge. Damit das Gefühl also seine Befriedigung findet. Auf die Andacht des Herzens, so sagt er weiter, kommt es nicht an. Wir sehen an diesem einen Zitat, dass unser Johannes wirklich dieser ganz Nüchterne ist. Er möchte nicht viel auf das Äußere verwenden, sondern der ganze Blick soll auf das Eigentliche gewendet werden. Nicht das Material, nicht das, was den Sinn anspricht, was vielleicht fürs Gefühl jetzt notwendig wäre. Dieses Zuckerbonbon, welches man gerne hätte, wenn man betet oder wenn man mit Gott verbunden ist, sind wichtig. Nicht die Form einer Figur, nicht das Lächeln von der Mutter Gottes oder von dem heiligen Antonius oder wie der Vogel auf dem Buch sitzt beim heiligen Franziskus sind wichtig, denn das ist alles nur äußerer Kult. Das könnte als pharisäisch bezeichnet werden. Das ist für ihn nicht wichtig, sondern für ihn kommt es auf das innere Leben an, auf den inneren Kult, den wir Gott schulden und durch den wir wirklich zu Gott kommen. Jetzt schreibt er weiter. Ein wahrhaft frommer Mensch wendet seine Andacht vor allem dem Unsichtbaren zu. Er gebraucht nur wenige Bilder und selten und solche, die sich mehr dem Göttlichen angleichen als dem Menschlichen. Gebraucht er Bilder, so hängt sein Herz nicht daran. Nimmt man sie ihm, so kränkt ihn das wenig. Er trägt ja das lebendige Bildnis in sich, nämlich Christus, den Gekreuzigten. Um dessen Willen macht es ihm sogar Freude, wenn man ihm alles nimmt, sodass alles ihm mangelt. Wir sehen in diesem Text einen Hauptgedanken des heiligen Johannes, für den es stets gilt, mehr auf das Unsichtbare zu schauen, als beim rein Sichtbaren hängen zu bleiben. Natürlich ist es, und das merken wir alle, das Sichtbare eine Hilfe, das spricht uns an, das bewegt unser Gemüt und so weiter. Aber wenn es allein bei dieser Erfahrung eines Events, bei äußerlichen Dingen bliebe, wäre doch der eigentliche Sinngehalt, ja das eigentliche Ziel, verloren gegangen, nämlich zu demjenigen zu kommen, der hinter dem steht, für den das alles ein Mittel sein soll, um zu ihm zu gelangen. Das Äußere, das darf da sein, natürlich. Dinge dürfen auch das Gefühl ansprechen, aber sie sind nur ein erster Schritt, um zu etwas viel Tieferem zu gelangen. Und getreu dem heiligen Johannes würde ich sagen, das braucht es auch, aber das ist der viel kleinere Teil. Das eigentliche religiöse Leben und das, was wir mit Gott erfahren dürfen, was wir in Gott erleben dürfen im Leben mit Gott, das kommt weiter nach. Das kommt viel später nach dem Gefühl. Das kommt auch unabhängig vom Gefühl, aber das Gefühl kann eine Brücke sein. Aber als dieses muss es angesehen werden und nicht als alleiniger Zweck, da man darf die Vereinigung mit Gott nicht mit einem Gefühl oder etwas vergleichen oder sich daran bemessen. Das sehen wir dann noch. Also das Unsichtbare, auf das der heilige Johannes hinweist, ist etwas ganz Zentrales. Ein zweiter Hauptgedanke, der kam auch im Text vor, nämlich das Mangeln, welches er immer wieder anspricht. Er spricht von einem Mangel oder an anderer Stelle auch von Nichts. In seiner Skizze zum Berge Karmel, da hat er einen Berg aufgezeichnet und zeigt die Wege, wie man auf diesen Berg kommt, den Berg der Beschauung, wo man ganz mit Gott vereinigt ist, gibt es verschiedene Wege. Es gibt zwei breite Wege, die führen ins Nichts, in den Abgrund, obwohl sie am Anfang sehr schön ausschauen. Und dann gibt es in der Mitte einen Weg, der ist am Anfang recht schmal. Und das ist der Weg des Mangels, der Weg des Nichts. Auf diesem Weg gibt es nichts und man muss bewusst durch das Nichts wollen, nichts mögen und so weiter eintreten, um auf diesen Pfad zu kommen. Und dabei gilt es, weder himmlische Güter zu wollen, also weder Friede noch Freude im Heiligen Geist, noch großes Gebetsleben oder sonst etwas haben zu wollen. Natürlich auch soll man entbehren der Sünde, dem Schlechten, dem Bösen und so weiter. Aber für Johannes ist es wichtig, wirklich von allem Abstand zu nehmen, zu allem nichts zu sagen, zu all unserem Begehren, zu all unserem Fühlen, zu allem zu sagen, nein, das ist nur mein eigener Wunsch, aber das, was Gott möchte, das steht noch dahinter, das steht über dem, das ist viel größer. Deshalb sage ich ganz bewusst Nein zu all diesen Dingen, um allein mich nicht blenden zu lassen von den äußeren Dingen, von meinen Wünschen, von meinen Gefühlen, sondern um allein hinter das schauen zu können, wo Gott auf mich wartet. Nicht mein eigener Vogel, dem ich hinterherfliegen möchte, sondern der Heilige Geist, der im Hintergrund fliegt und der uns wirklich auch beflügeln möchte. Jetzt lesen wir weiter an der gleichen Stelle vom heiligen Johannes. Auch wenn man ihm Motive und Mittel wegnimmt, also demjenigen, der versucht, zu Gott zu kommen, vollkommen zu werden, sich ganz und gar in Gott zu versenken, bleibt er ruhig. Denn es bedeutet größere Vollkommenheit der Seele, Ruhe und Freude in der Beraubung zu bewahren, also im Mangel, im Nichts, als im Besitz von Dingen, an denen sie begehrlich hängt. Ist es auch gut, solche Bilder zu haben, die der Seele zu größerer Andacht verhelfen, so ist es doch keine Vollkommenheit, an ihnen derart zu hängen, dass man sie als Eigentum festhält und traurig wird, wenn sie einem genommen werden. Gerade heute kam bei uns in der Pfarrei eine Person, so viel kann ich sagen, die ihren ganzen Schatz an Ikonen von zu Hause uns übergeben hat und gesagt hat, das soll man für einen wohltätigen Zweck verkaufen, beziehungsweise an jene Leute weitergeben, die Verehrung dazu haben. Die Frau, die hat in der Fastenzeit diesen Schritt geschafft, um frei zu werden von diesen vielen Bildern, an denen sie gehangen ist, die in sich gut sind, um eines höheren Gutes willen, nämlich um Gottes selber willen, der damit dargestellt ist. Dort sehen wir eigentlich das, was Johannes sagt, werde frei von all diesen äußeren Dingen, die gut, schön und vielleicht auch dienstbar gewesen sind für eine gewisse Zeit, um für den einen frei zu werden, den du in all diesen Dingen gesucht hast und betrachtet hast. Es ist also wichtig, eine bestimmte Beschneidung, einen bestimmten Mangel auf uns zu nehmen, Dinge von uns wegzugeben, ja sogar ganz davon abzulassen, damit nur noch das übrig bleibt, worauf das alles hinweist, nämlich auf Gott selber. Wir können dadurch ganz und gar frei werden in Christus. Wenn wir uns nur an Christus binden, der eine lebendige Person ist, den es wirklich gibt, aber der nicht irgendein Bild oder ein Gegenstand oder so etwas ist. Genauso finden wir Gott nicht in einem Menschen, auch wenn er ein guter Freund ist, wenn er uns hilft, sondern das sind alles Vehikel, alles Hilfen, dass wir zu Gott kommen. Aber die Dinge, die Personen selber, all das um uns herum, das ist nicht Gott. Und von dem müssen wir uns irgendwie absagen, müssen wir bewusst auch einen Mangel in Kauf nehmen, ein Nein dazu sagen, um zu dem Größeren und Höheren zu kommen. So viele Leute sind an Ballaste gebunden, wie beim Luftballonsteigen. Wenn man den Heißluftballon hinaufsteigen lassen möchte, muss man die Gewichte abwerfen. Wenn wir das nicht tun, obwohl sie so gut sind, die Gewichte, weil sie uns ja am Boden halten, weil die uns Sicherheit bieten, sind sie doch größtes Hindernis. Deshalb müssen wir von all diesen Dingen, wenn wir zu Gott kommen wollen, es ist eine Frage des Wollens, von all dem ablassen, damit wir hinaufkommen in die Höhen, wo wir wirklich Gott in seiner Freiheit im Himmel begegnen können. In all dem wäre es auch nicht so gut, wenn man eine falsche Trauer hätte nach diesen Gegenständen. Eine falsche Trauer, wenn man Dinge eben entbehrt, an denen wir manchmal wie ein kleines Kind hängen, an denen wir uns mehr hingebunden haben als an Jesus selber, wo wir Sklaven geworden sind, uns Bindungen und Beziehungen zu Menschen, zur Arbeit, zu Gefühlen und so weiter wichtiger geworden sind als Gott selber. Hören wir weiter vom heiligen Johannes. Du musst doch die Unvollkommenheit zugeben, die gemeinhin durch Rosenkränze verschuldet wird. Kaum wirst du einen finden, der in dieser Hinsicht nicht irgendeine Schwäche hat. Er zieht die eine Machart der anderen vor, diese Farbe oder dieses Metall den anderen, oder er soll so oder so verziert sein, der Rosenkranz. Weder das eine noch das andere ist dafür ausschlaggebend, ob Gott das Gebet auf dem oder jenem Rosenkranz besser erhört. Liebe Zuhörer, das ist Original Johannes vom Kreuz. Es hört sich sehr spöttisch an, aber er meint es zutiefst ernst. Er meint es zutiefst aufrichtig, um uns von all diesem äußeren Geplänkel wegzuführen zu Gott. Also nochmal, weder das eine noch das andere ist dafür ausschlaggebend, ob Gott das Gebet auf dem oder jenem Rosenkranz besser erhört, sondern vielmehr das einfältige und wahrhaftige Herz, das nur darauf achtet, wie es Gott besser gefällt und sich aus dem einen Rosenkranz nicht mehr macht als aus dem anderen. Also, wenn ihr einen schönen Rosenkranz zu Hause habt, der soll euch eine Hilfe sein, um besser beten zu können. Aber wenn er dran hängt, in ungeordneter Weise, dann wäre es gut, eher einen einfachen Plastikrosenkranz herzutun oder was anderes. Um wirklich frei zu werden, damit wirklich die Meditation, Gott, Jesus, Maria, die Geheimnisse und Mysterien des Evangeliums, des Lebens Christi und Mariens im Zentrum stehen. Weder das Bild, noch der Rosenkranz, noch die Machart von irgendetwas, noch der Lieblingsstil, weder von Musik oder sonst etwas ist wichtig. Auch daran binden wir uns ja oft in der Kirchenmusik, dass wir sagen, ah, da gibt es diese moderne Lobpreismusik oder ah, da gibt es diese schöne Orchestermesse. Das ist alles nicht wichtig. Auf das kommt es nicht an, sondern es kommt auf das wahrhaftige Herz, wie Johannes sagt, an. Auf die Intention, die wir haben. Da können wir uns immer wieder fragen, vielleicht auch jetzt noch gut in der Fastenzeit, wenn wir allen alten Sauerteig wegwerfen wollen und das wahre Pascha feiern möchten. Wo bindet sich unser Herz an Dingen? Wo ist unsere Intention noch zu unlauter? Wo hängen wir noch zu sehr an unseren Gefühlen, an unseren eigenen Wünschen und Sehnsüchten? Wo wir meinen, dass Gott dadurch besonders wirkt? Und wo dürfen wir uns frei davon machen? Dürfen wir wirklich freie Menschen werden und nur noch eines im Blick haben? Gott. In allem Gott. Weil Gott, der ist unabhängig von all diesen Dingen, ebenso von unserem Gefühl. Der Gott, unser Gott, kann auch in schlechten Gefühlen wirken. Unser Gott kann selbst in Krankheit wirken, ja, das ist sogar die vorzügliche Form, wenn wir darauf blicken, wie Jesus gestorben ist, sein einziger, geliebtester Sohn mit 33 Jahren. Gott hat das alles nicht nötig, diese äußeren Dinge, sondern er schaut auf ganz andere Dinge, nämlich auf das wahrhaftige Herz, auf den Willen, auf das, was wir von Herzen wollen. Wir können uns dann auch fragen, welches Beten ist Gott angenehmer? Ist das Beten für Gott angenehmer, wenn wir dabei viel fühlen, wenn es allerdings danach verpufft wie ein falsches Feuer? Oder ist das Gebet nicht viel wertvoller, wenn wir dabei Trockenheit verspüren, nichts für uns selber nehmen, keinen Eigennutzen haben, aber es aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten tun? Welches Gebet ist kräftiger? Johannes vom Kreuz würde ganz klar sagen, das zweite Gebet, wo wir Trockenheit verspüren, weil das erste unsere Eigenliebe stillt. Und es gibt Gott auch oft, auch besonders jenen, die am Anfang noch nicht so viel Erfahrung mit Gott haben. Das ist ein gutes Mittel, eben wie ein Zuckerbonbon, das Gott einem entgegenreicht, das wir schlecken dürfen, wo wir uns daran erfreuen dürfen. Aber Gott bleibt nicht daran hängen. Er führt uns, er ist ein guter Pädagoge, ein guter Lehrer, nicht hinterlistig, gar nicht, aber er weiß, wie er den Menschen zu sich, zur Schönheit, zur Erfüllung bringen kann, weil der Mensch diese Hilfen auch braucht. Aber es sind eben nur Hilfen und keine schlussendliche Glückseligkeit, die wir darin finden. Ja, und deshalb wirkt auch Gott mehr und lieber, das ist leider so, im Gewöhnlichen, auch im Alltag, als in besonderen Highlights, als in besonderen Gebetsevents oder besonderen Exerzitien, als bei besonderer Musik, besonderen Bildern, besonderen Farben, besonderen Geschichten. Gott wirkt viel mehr nachhaltiger, reifer, reiner, auch wenn wir das weniger vielleicht merken, in dem Alltäglichen. In dem alltäglichen Kreuz, was uns gegeben ist, in dem alltäglichen Leben, welches wir haben, in welchem wir drin sind. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns führt. Und diese Art und Weise, überlegen wir uns das einmal, die ist höchst persönlich. Jeder von uns hat ein eigenes Leben, hat eine eigene Geschichte, einen eigenen Hintergrund. Und genau das ist das Gefüge, genau das ist unsere Panoramalandschaft, in der wir uns bewegen, wo wir unser Kreuz tragen dürfen, wo wir die Freuden Gottes verkosten und erfahren dürfen. Genau das ist unser Panorama, unsere Landschaft, in der wir heilig werden dürfen. Für jeden Menschen persönlich. Da braucht man nichts anderes als, im richtigen Sinn verstanden, uns selber. Tief in unserem Herzen, von unserem Gewissen geführt und von Gott, der uns immer zu sich führt, werden wir alles finden, um heilig zu werden. Da braucht man nichts Äußeres dazu. Da braucht man keine besonders freudig hochjauchzende Gebetsgruppe, noch brauchen wir immer den richtigen Beichtvater, den wir vielleicht auch oft wechseln und meinen, ja, der kann es besser oder der macht es falsch oder ah, das hat er falsch gesagt oder ah, das ist mir jetzt unangenehm. Dadurch wirkt Gott nicht, der braucht es alles nicht, sondern Gott ist unabhängig von dem. Er braucht unsere Beständigkeit, er braucht nicht unsere eigene Befriedigung, unser Gefühl, sondern er braucht diese klare Ausrichtung auf ihn. Dann werden die ganzen anderen Dinge automatisch geordnet, dann werden die sogar zweierlei, sogar unwichtig, weil wir wissen, es geht alles um Gott. Gott ist im Zentrum. Jetzt gehen wir vom heiligen Johannes kurz weiter, machen wir einen kleinen Ausflug zum heiligen Thomas von Kempten, der ähnliche Spiritualität gelebt hat wie der heilige Johannes und der Folgendes schreibt: Ein langes Leben macht nicht immer besser, oft vergrößert es noch die Schuld. Hätten wir doch nur einen Tag gut in dieser Welt verbracht, so seufzt er, etwas melancholisch, der verehrungswürdige Thomas von Kempten, in seiner Nachfolge Christi. Und dann schreibt er weiter, wenige Menschen werden durch Krankheiten besser, ebenso werden die selten heilig, die viele Wallfahrten machen. Dieses Wort ist am Anfang zum Schlucken, aber es stimmt zutiefst. Wie oft fallen auch mir als Seelsorger Menschen auf, ich kann gar nicht darüber urteilen und es steht mir auch gar nicht zu oder kritisieren gar nicht, aber wo ich genau diese Wahrheit merke, die der heilige, der verehrungswürdige Thomas von Kempten ausdrückt, nämlich, dass es viele Wallfahrten oder es viele tun nicht heilig macht. Das bringt schlussendlich nichts. Nicht der Ort ist heilig, nicht das Wasser ist heilig, obwohl Gott viele Gnaden darin gegeben hat. Schau mal auf Lourdes, wie viele Menschen geheilt worden sind. Durch die eucharistischen Prozessionen dort oder durch das Baden im Wasser, durch das Trinken von dem Wasser oder durch das vertrauensvolle Beten zur unbefleckten Empfängnis. Aber für Gott ist es nicht das Entscheidende. Für Gott zählt die Heiligkeit einer Person. Deshalb, und das ist auch zum Schlucken, aber zutiefst in diesem Gedankenstrang der Heiligen, ist es für Gott nicht wichtig, ob wir gesund oder krank sind, sondern für ihn ist es wichtig, dass wir heilig sind. Das ist der tiefste Wunsch Gottes, erfüllt in ihm zu sein. Und da dürfen wir wirklich erfüllt sein. Das heißt für Gott nicht, dass er uns alles das geben muss, wo wir meinen, das wäre jetzt gut für uns und das bräuchten und da haben wir was zu leiden. Das braucht Gott nicht. Für ihn ist es wichtig, dass wir mit ihm vereint leben. Das ist eine bittere Pille, aber das ist zutiefst wahr. Das ist also der erste Punkt unserer nüchternen und ganz konkreter heilige Johannes vom Kreuz, der viel Erfahrung gehabt hat in der Führung von geistlichen Seelen, von Ordensschwestern, von Laien, von seinen Mitbrüdern. Und aus dieser Weisheit ist all das entflossen. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren wichtigen Punkt, dem zweiten Punkt, den ich schon zu Beginn erwähnt habe, nämlich zum tieferen Erfassen des Wesentlichen im geistlichen Leben. Was ist jetzt das Wesentliche im geistlichen Leben? Er schreibt wiederum in dem Buch Aufstieg zum Berge Karmel. Im letzten Kapitel von diesem Buch haben wir gesagt, dass es nicht Gottes Wille ist, dass die Menschen den Wunsch haben, auf übernatürlichem Weg anhand von Visionen, inneren Ansprachen und so weiter einzelne Dinge zu erhalten. Und jetzt machen wir hier gleich einen Stopp. Der heilige Johannes sagt ganz klar, dass uns die Visionen nicht heilig machen. Es gibt auch genügend Beispiele in der Kirchengeschichte, wo wir sehen, dass Personen exzellente, außergewöhnliche Gnadengaben von Gott erhalten haben, die also wirklich von Gott kamen, wo sie sogar Gemeinschaften gegründet haben, wo sie sogar außerordentliche Gnadengaben des Heiligen Geistes gehabt haben. Aber das war keine Garantie für ihre Heiligkeit. Gott braucht auch das nicht, weder Visionen noch innere Worte, die wir von Gott vernehmen oder sonst irgendetwas. Gott hat es nicht nötig und wir brauchen uns auch nicht danach zu sehnen, weil eben Gott viel mehr im Gewöhnlichen wirkt als im Außergewöhnlichen. Das sind besondere Gnaden, die auch meistens geschenkt sind, nicht für uns selber, wenn wir eine Vision haben oder was, sondern für andere Leute. Da haben wir keine große Befriedigung dran, wenn wir schauen, wie viel die heilige Bernadette, um wieder auf Lourdes zu sprechen zu kommen, gelitten hat, was die alles durchmachen musste, bis in den Orden hinein, bis am Ende ihres Lebens, um diesem Auftrag von Maria, der unbefleckt Empfangenen, ganz und gar entsprechen zu können. Diese Visionen waren kein Zuckerschlecken, sie waren zutiefst erfüllend und schön, aber sie waren nicht für sich selber gegeben, sondern sie sollten dienen, dem Reich Gottes dienen, von ihrer Person wegweisen. So brauchen auch wir und dürfen uns, das sage ich als Priester, dürfen wir uns diese Dinge nicht ersehnen oder wünschen, dass wir sagen, nein, jetzt müsste nur Gott erscheinen oder jetzt müsste er das und das tun oder jetzt müsste er genau zu diesem Zeitpunkt was machen, wenn der und der predigt oder der meine Hand auf den Kopf auflegt. Das dürfen wir uns nicht erwünschen, weil Gott ist frei. Wenn wir Gott dran so binden durch unsere Wünsche, dann machen wir ihn eigentlich eher zu einem Götzen. Dann haben wir ihn in die Hand, wie vielleicht verschiedene Strömungen der Esoterik oder andere Dinge, wo wir etwas bezwecken können. Und das nennen wir Aberglaube. Wenn wir durch irgendein Ritual oder irgendein Gebet etwas bezwecken können. Das treffen wir zum Beispiel auch beim Abbeten von bestimmten Dingen, Praktiken, die anderer okkultistischer Natur sind und so weiter. Aber dadurch haben wir Gott in der Hand und dadurch wissen wir ganz sicher, dass es nicht Gott ist. Das kann nicht Gott sein, wenn wir einen Sohn in der Hand haben, wenn er für uns verfügbar ist, weil Gott ist frei und für ihn kommt es, noch einmal gesagt, auf diese Dinge alle nicht an. Für ihn ist die Verbindung der einzelnen Seele, die Liebe der einzelnen Seele, das Höchste, was er sich wünscht. So sagt auch der heilige Johannes vom Kreuz ganz klar, dass wir am Ende unseres Lebens nach dem Maß unserer Liebe gerichtet werden. Was für ein tiefer Satz, was für ein tiefes Wort, dass es schlussendlich nicht auf unseren Rang ankommt, nicht auf das, was wir alles geleistet haben, nicht drauf, wie viel wir gemacht haben und ob das alle Welt weiß oder niemand weiß. Das ist alles egal für Gott, sondern für ihn kommt es auf das Wesentliche an. Und so kann Johannes vom Kreuz sagen, wir werden nach dem Maß der Liebe gerichtet. Und das ist ein goldener Weg der Heiligkeit für jeden Menschen. Da kann niemand sagen, ja, ich habe das und das nicht gehabt und die Möglichkeit hat man mir nicht gegeben und ich konnte ja eh nicht in den Orden eintreten und mit meinem Mann war es so schwierig und die Kinder, die haben keinen Glauben. Das zählt alles nicht. Sondern am Ende unseres Lebens werden wir nach dem Maß unserer Liebe gerichtet. Auch getreu dem Herrenwort, wenn er sagt, dass die Böcke von den Lämmern geschieden werden, wo er fragt, hast du das für mich getan? Hast du mich in dem und dem gesehen, in dem Nächsten? Wo es dann darauf ankommt, ob wir wirklich geliebt haben oder nicht. Jetzt hören wir aber weiter vom heiligen Johannes. Der Hauptgrund, warum im Alten Testament Befragungen Gottes erlaubt waren, wir könnten, damit es einfacher zu verstehen ist, Orakel dazu sagen, also warum Gott fast orakelhaft befragt werden durfte, warum Gott es erlaubt hat im Alten Testament und es angemessen war, dass die Propheten und Priester sich Offenbarungen und Visionen von Gott wünschten, der gewesen ist, dass damals der Glaube noch nicht fest begründet und das Gesetz des Evangeliums noch nicht eingeführt war. Also deshalb, weil damals noch das Volk Israel noch nicht so viel von der Offenbarung gehabt hat, deshalb war es von Gott erlaubt, dass die Gott in so einer Weise befragen durften. Visionen bekommen haben, auch darum bitten durften und es Gott auch so frei gewährt hat und so oftmals. Und so war es nötig, heißt es weiter beim heiligen Johannes, dass sie Gott befragten und er Antwort gab. Einmal durch Worte, dann durch Visionen und Offenbarungen, ein andermal durch Bilder, Gleichnisse und schließlich durch viele andere Arten von Andeutungen. Es ist also erlaubt und von Gott sogar gewünscht, dass es Visionen gibt, die gibt es auch heute noch, innere Ansprachen, Offenbarungen in einer außergewöhnlichen Form, aber sie haben von Gott immer ein Ziel, einen Grund, die weisen über uns selber hinaus, Gott lässt es zu, aber er ist nicht in diesen Visionen drin, dass man sagen könnte, jetzt habe ich eine Vision, jetzt habe ich Gott und jetzt ist alles in Ordnung, jetzt bin ich heilig, das nicht. Es wäre wieder Aberglaube. Aber Gott lässt es als Hilfe zu, als Brücke, um ins Tiefere zu gelangen, um zur Bekehrung aufzurufen, zum Gebet, wie wir das an den großen Erscheinungsorten, die auch von der Kirche anerkannt sind, überall sehen. Es ist also eine besondere Gnade von Gott, wenn wir solche Einsprechungen von Gott haben, Visionen, Zeichen, Offenbarungen, aber kein Zeichen von Heiligkeit. Es kann sogar ein Stolperstein sein, um heilig zu werden, weil wenn Gott jemanden mehr gibt, fordert er auch mehr von jemanden. So im Evangelium, wenn Jesus sagt, du bist ein kluger und getreuer Knecht, ein guter Diener. Alles das, was ich dir anvertraut habe zur Verwaltung, setzt gut ein. Oder wo Jesus sagt, du hast es gut eingesetzt, zu guter und getreuer Knecht. Oder auch von den Talenten, wo wir erfahren, dass Gott auch möchte, dass wir damit haushalten, es multiplizieren, nicht einfach nur auf die Bank vor lauter Angst oder Sicherheit, dass wir eh schon heilig sind, ablegen. Gott möchte, dass wir damit hauswirtschaften, dass wir damit was anfangen. Je mehr wir also erhalten, desto mehr müssen wir auch darauf antworten, das ist ganz klar. Je größer die Aufgabe, desto größer die Verantwortung. Außerdem besteht in diesem Weg der Visionen und Offenbarungen deshalb nochmal, liebe Leute, tut euch das nicht wünschen, eine ganz große Gefahr, weil auch der Böse, also Satan, sich dort einmischen kann. Viele, viele Dinge, wo wir meinen, das kommt von Gott oder wo wir einfach zu schnell sind und sagen, das ist Gott, die kann auch Satan nachmachen. Er hat eine ganz große Einsicht in die Gesetze der Natur. Er weiß ganz genau, wie wir Menschen gestrickt sind. Er ist ja der große gefallene Engel, eins der höchste, schönste Engel gewesen, von Gott so großartig ausgestattet, aber dann so tief gefallen, weil er sich gegen den Höchsten aufgelehnt hat, weil er gemeint hat, er sei so groß wie er selber. Hat allerdings diese Fähigkeiten, kennt also große Geheimnisse von Gott nicht alles, das wird niemand kennen, weil Gott unendlich ist und ewig, aber er kennt die menschliche Natur ganz gut, hat ja auch Erfahrungen, große Erfahrungen von vielen tausenden Jahren. Und er kann sich ebenso in diese Dinge einschleichen, kann uns manchmal auch Visionen, Einsprechungen oder sonst was geben. Deshalb, und das sagt der heilige Johannes vom Kreuz an anderer Stelle ganz deutlich, soll man nicht auf diese Dinge hören, sondern sie immer abweisen. Es ist auch gut, in diesen Dingen einen Beichtvater zu haben, der nüchtern genug ist und auch sagen kann, ja, jetzt halten Sie mal inne, es tut tun Sie erstmal das Normale und dann, wenn es wiederkommen sollte, dann schauen wir nochmal drauf. Aber jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Probieren Sie heilig zu leben. Sie haben die 10 Gebote. Sie haben einen Katechismus zu Hause. Da wissen Sie alles, was tun müssen und damit ist es gut. Also, der Böse kann sich in diese Dinge einschleichen, kann uns manchmal auch blenden, kann uns manchmal Kunststücke vorführen, im höchsten Maß Heilungen und was weiß ich alles. Wobei das alles nicht immer von Gott kommen muss. Da schleichen sich auch viele Dinge ein und überall, wo Gott draufsteht, muss er nicht überall drin sein. Deshalb ist es gut, von diesen Dingen auch gerne zu lassen, um sich nicht trügen oder blenden zu lassen. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zum Johannes vom Kreuz, der schreibt, in dieser Zeit der Gnade aber, da der Glaube in Christus bereits begründet und das Gesetz des Evangeliums offen dargelegt ist, also das heißt in unserer Zeit, aktuell in seiner Zeit, auch in unserer, gibt es keinen Grund mehr, ihn auf solche Weise zu befragen, noch dass er so spricht oder antwortet wie vorher, also in Visionen, Offenbarungen, orakelähnlicher Weise. Denn indem er uns seinen Sohn gab, und das ist jetzt das Eigentliche, denn indem er uns seinen Sohn gab, und den gab er uns ja, der sein einziges Wort ist, und er kein anderes hat, kein anderes Wort, das er sprechen könnte als seinen Sohn, hat er uns in diesem einen Wort alles zugleich und auf einmal gesagt, und mehr hat er nicht zu sagen. Kurzum, mit eigenen Worten. Jesus Christus ist das einmalige, unvergleichliche Wort des Vaters, der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott außer ihm, nur ihn, den einen Dreifaltigen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, diesen einen. Und es gibt nur ein Wort, das dieser Gott gesprochen hat, Gott Vater, nämlich in seinem Sohn, durch den Heiligen Geist. Alles ist auf diesen Christus und muss auf diesen Christus hingerichtet sein. Religionen, Bekenntnisse oder Frömmigkeitsformen sind deshalb nur dann sinnvoll und gut, wenn sie Jesus als ihr Ziel haben, als ihr einziges Ziel, als ihren einzigen Höhepunkt und als ihre einzige Maßschnur Jesus Christus haben. Überall dort, wo das in Andachtsformen, in Gebetsweisen, oder im Sprechen oder im Predigten nicht so ist, wenn es nur um weltliche Dinge geht, nur um Gesundheit oder um Wohlsein, um Wohlstand oder sonst etwas, können wir sagen, das ist nicht ganz von Gott. Vielleicht ist dort etwas von Gott dabei, sicher, das kann oft sein, aber es ist nicht ganz auf Gott ausgerichtet. Deshalb ist Jesus Christus, dieses einzige Wort des Vaters, und das ist dieser Hauptpunkt von Johannes vom Kreuz, dieser zweite, den ich erwähnen wollte, der, dass sich alles in Jesus Christus bündelt. Es wäre, das müssen wir uns überlegen, gegenüber Gott zutiefst undankbar, würden wir nicht Jesus Christus als unseren Höhepunkt, als Größtes und Tiefstes und Schönstes in unserem Leben haben, annehmen und dort darauf ausgerichtet sein. Es wäre zutiefst undankbar, weil Gott den größten Besitz, wenn wir so wollen, den er hat, für uns hingegeben hat, bis zum Kreuz. Wenn wir das nicht ganz und voll annehmen würden, sondern wenn wir andere Götter neben ihm hätten oder wenn andere Dinge uns wichtiger wären als dieses eine Ziel, Jesus Christus. Egal, wie gesagt, in unserem Beten, im Predigen oder in unseren Worten, in unseren Handlungen, in unserem Tagesablauf. Wenn nicht Christus schlussendlich das wichtigste Ziel ist, natürlich gibt es dort auch Stufen. Man kann nicht gleich von Anfang an ein Heiliger sein. Dort wächst man hinein, dort dürfen wir uns darum bemühen, dürfen wir uns auch engagieren. Aber wenn das schlussendlich nicht das Ziel ist, worauf wir ausgerichtet sind, wo wir hinkommen, dann verpasst man das Wichtigste, das Fundamentalste, das Größte, was uns Gott gegeben hat, seinen einzigen Sohn. Er hat ihn sogar uns so gegeben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Wie wichtig muss unserem Gott sein Sohn sein, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus, der Gottmensch. Jetzt schauen wir weiter in dem Werk vom Aufstieg zum Berge Karmel, wo diese Dinge und dieses Thema Johannes noch einmal vertieft. Er schreibt, wer deshalb Gott befragen oder eine Vision oder Offenbarung von ihm wünschen wollte, beginge nicht nur eine Dummheit, sondern er würde Gott eine Beleidigung zufügen, weil er seine Augen nicht ganz und gar auf Christus richtet, ohne noch etwas anderes oder Neues zu wollen. Gott könnte ihm nämlich folgendermaßen antworten und sagen: Wenn ich dir doch schon alles in meinem Wort, das mein Sohn ist, gesagt habe und kein anderes mehr habe, was könnte ich dir dann jetzt noch antworten oder offenbaren, was mehr wäre als dieses? Richte deine Augen allein auf ihn, denn in ihm habe ich dir alles gesagt und geoffenbart, und du wirst in ihm noch viel mehr finden, als du erbittest und ersehnst. Jesus ist meine ganze Vision und Offenbarung. Das habe ich euch schon gesagt, geantwortet, kundgetan und geoffenbart, als ich ihn euch zum Bruder, zum Gefährten und Lehrmeister, als Lösegeld und Lohn gab. Denn dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Uns, liebe Zuhörer, wäre es manchmal lieber, dass wir sofort und wie wir es wollen, Antwort von Gott bekommen. Aber wir werden dabei immer darauf hingewiesen, dass wir bereits eine Antwort bekommen haben und dass in ihm alle Antworten zu finden sind. Nicht so, wie wir es vielleicht denken von einer Telefonhotline, wo wir dann eine Antwort bekommen, wie wir unsere Probleme mit dem Telefon beheben können. Das wird so nicht klappen. Aber wir werden eine sichere, ja die sicherste Antwort bekommen, weil diese Antwort über 2000 Jahre hin gültig war. In Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wenn wir zu ihm kommen, werden wir alles finden. Denn Jesus ist derjenige, der war, schon vor aller Zeit, der ist und der sein wird. Mehr Sicherheit können wir nicht haben, als diejenige von Jesus Christus am Kreuz. Deshalb, wenn unser geistliches Leben auf ihn ausgerichtet ist, dann können wir nicht falsch gehen. Hilfe erhalten wir deshalb weniger durch besondere Gebetsübungen, besondere Exerzitien, besondere Heilungsgebete, besondere Körperhaltungen oder sonst etwas. Wie viele Leute mühen sich für diese Dinge ab, sondern durch das Gewöhnliche, durch das, was allzeit wahr ist und wahr bleiben wird, das kann ich euch garantieren, nämlich durch unseren einzigen Herrn Jesus Christus. Durch seinen mystischen Leib, die Kirche, seine Sakramente. Das sind die Wahrheiten, die alle Jesus Christus betreffen. Unseren Herrn Jesus Christus, sein mystischer Leib, der zu ihm gehört, nämlich Christus ist das Haupt des Leibes, und seine Sakramente, in denen er sich uns selber gibt. Mehr braucht man nicht und können wir nicht haben. Beziehungsweise das sind die Eck- und Angelpunkte. All die anderen Dinge, die dazukommen, die es gibt, die dürfen nochmal gesagt Blüten sein, die dürfen uns helfen. Gott schenkt auch so viel Hilfe dadurch, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass dies alles nur Wege sind, um dem Herrn, losgelöst von all dem Äußeren, dienen zu können. Ganz nackt und entblößt zu sein vor Gott, sodass Christus alles ist. Er muss alles sein, die Person Jesu Christi, unser guter Gott, der ist das Zentrum, das Ziel von allem. Jetzt heißt es weiter beim heiligen Johannes: Wenn du möchtest, dass ich dir mit einem Trostwort antworte, dann schau auf meinen Sohn, mir ergeben und aus Liebe zu mir hingegeben und gepeinigt, und du wirst sehen, wie viel er dir antwortet. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, wenn wir traurig sind, wenn wir Probleme haben, wenn wir Freuden empfinden, wenn wir uns gut fühlen, dann gibt es eine ganz leichte Sache, nämlich einfach zu Jesus zu kommen. Auf sein Kreuz zu schauen, ihm alles zu geben. Unser Leiden, unsere Freuden, alles, was in uns ist, was uns ausmacht, ihm zu geben. Mit ihm zu verbinden am Kreuz. Man kann sich dies auch vorstellen. Das wird auch der heilige Johannes vom Kreuz unterstreichen, ihn zu umarmen am Kreuz. Oder sich in seine Wunden oder in sein Herz hineinzulegen. Alles mit dem Gekreuzigten, dem lebendigen Gott auszumachen. Alles ihm anzuempfehlen, vom Kreuz her. Alle Hoffnung zu erhalten, weil er in so viel Trostlosigkeit gewesen ist und die in seiner Gottmenschlichkeit überwunden hat, damit wir allen Trost haben können. Dann werden wir vereint mit seinem Leiden. Und Gott wird dann nicht einfach unser Leiden immer ändern. Banal gesagt, von von der Krankheit uns in die totale Gesundheit erheben, wer ist schon ganz gesund? Wer kann von sich sagen, dass er ganz gesund ist in allem? Vielleicht hat der Arzt nur nicht lang genug gesucht. Wenn er länger suchen würde, würde er bestimmt noch was finden, wie Manfred Lütz gerne sagt. Das ist nicht das, worauf es bei Gott ankommt, sondern auf die Vereinigung mit Gott. Und deshalb wandelt Gott so viel in uns, wenn er einfach unser Denken wandelt oder indem er uns hilft, die Dinge anzunehmen. Deshalb verändert Gott nicht die Dinge an sich sehr oft. Er bleibt in diesem gewöhnlichen Maß. Er lässt uns auch das Kreuz, er lässt uns auch gewisse Bitterkeit, aber er hilft uns, das zu tragen, einzusehen. Er gibt uns Mut, er schenkt uns Kraft, die wir selber manchmal gar nicht benennen oder auch gar nicht fühlen oder spüren können. Das ist das Wirken Gottes. Bei der anderen Seite, also vom Bösen, von Satan, ist es oft so, dass er hilft, dass er einem gute Dinge eingibt, vermeintlich gute Dinge, die am Anfang auch helfen, gut erscheinen, die uns gut tun, wo wir Dinge erhalten, auch bei Versuchungen, aber wo wir dann merken, aber halt, jetzt ist es auf einmal weniger, jetzt ist es auf einmal gar nicht mehr da und jetzt ist es auf einmal das Gegenteil passiert. Genau das Gegenteil von dem, was uns der Böse verheißen hat, ist in unserem Herzen, in unseren Beziehungen. Genau das Gegenteil. Gott arbeitet genau in der entgegengesetzten Richtung. Er möchte uns nämlich wahrhaft glücklich machen, aber weil er seinem Sohn nicht das Kreuz verschont hat, wird es uns auch nicht tun, aber er wird uns bereits im Kreuz tragen Erlösung schenken. Das ist unser Gott zutiefst gut, zutiefst gerecht, zutiefst ehrlich, zutiefst aufrichtig. Jetzt lesen wir weiter beim Johannes vom Kreuz. Wenn du möchtest, dass ich dir manches Verborgene schalten und walten erkläre, dann richte deine Augen allein auf ihn und du wirst die verborgensten Geheimnisse und Weisheiten und Wunder Gottes finden, die in ihm, Jesus Christus, verschlossen sind. Wie mein Apostel sagt, Paulus, in diesem Sohn Gottes sind alle Schätze von Gottes Weisheit und Wissen verborgen. Das sagt Paulus im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes. Diese Schätze der Weisheit sind für dich viel tiefer und köstlicher und nützlicher als das, was du wissen wolltest. Ihrer rühmte sich daher derselbe Apostel Paulus, als er sagte, dass er nichts anderes zu verstehen gegeben hatte, noch anderes wisse als nur Jesus Christus. Und jetzt kommt's, und zwar als den Gekreuzigten. Wir sehen auch hier, wie man das Kreuz, deshalb hat auch der Johannes den Namen vom Kreuz, nicht ausschalten können aus unserem Leben. Unser Leben, das ist kein Besuch im Europapark, auch wenn wir uns noch so sehr danach sehnen. Unser Leben, das ist viel voller, viel erfüllender, viel reicher, viel tiefgehender, weil wir es mit Gott zu tun haben. Nicht nur mit Fahrgeschäften oder Zuckerwatte. Johannes vom Kreuz schreibt weiter. Und das, was von diesem soeben erklärten Weg abweicht, also das ist für Johannes vom Kreuz der Weg zur Heiligkeit, zur Kontemplation, zur Mystik. Das kann ich auch euch allen nur anempfehlen. Alles auszuschalten, was nicht von Gott kommt. Und alles auf Jesus Christus hin auszurichten. Da hat die Mutter Gottes sehr wohl Platz und die Heiligen und so weiter. Gar keine Frage. Aber dieser Weg ist der, der zu Christus führt. Mit Christus als Mittelpunkt und dem Nichts. Dem Nein sagen zu all den anderen Dingen, die nicht von Gott sind, die von uns selber kommen, von unserem eigenen Vogel und so weiter. Also, nochmal. Und das, was von diesem soeben erklärten Weg abweicht, ist nicht nur Neugierde, sondern große Vermessenheit. Und so darf man nichts glauben, was sich auf übernatürlichem Weg kundtut, sondern, wie ich gerade sage, nur das, was Lehre des Gottmenschen Jesus Christus und seiner menschlichen Diener, seiner Kirche ist. Ein starkes Wort. Also, Gott führt in dem übernatürlichen Weg auf dem natürlichen, gewöhnlichen, normalen Weg. Und das tut er durch Jesus Christus, durch seine Botschaft, durch das, was Jesus uns sagt und durch seine menschlichen Diener, seine heilige Kirche, durch unseren heiligen Vater, unsere Bischöfe und unsere Priester, die versuchen, ihm zu dienen. Das geht so weit, so der heilige Johannes, dass der heilige Paulus folgende Worte sagt. Wenn ein Engel des Himmels euch eine andere Frohbotschaft verkünden sollte, ein anderes Evangelium, als wir Menschen euch verkündet haben, sei er verflucht und exkommuniziert. Das schreibt Paulus im Galaterbrief im 1. Kapitel, Vers 8. Dass es nämlich nur diesen einen Weg gibt, das Evangelium Jesu Christi, welches sich im Laufe der Zeit in seiner Kirche entfaltet. Er will also, der heilige Johannes vom Kreuz, mit all seinen tiefen Erfahrungen, die er gemacht hat, er ist ja von Gott nicht verschont geblieben, von Visionen und Offenbarungen, die hat er im reichen Maß gehabt, auch wenn er es immer wieder abgewehrt hat und sich gewehrt hat, so stark oft gewehrt hat. In seiner großen Erfahrung will Johannes uns vom Kreuz genau diese Glaubenshaltung, diese nüchterne Glaubenshaltung des Entsagens raten und ermahnen. Dabei ist er viel nüchterner als die heilige Teresa von Avila, mit der er geistig so viel zusammengearbeitet hat. Diesen Weg ist der heilige Johannes gegangen. Der nüchterne Blick also des Johannes vom Kreuz, der ist es, der uns tiefe Gotteserfahrung verspricht. Ein Weg der ganz großen Heiligkeit. Deshalb der Titel, den er bekommen hat, Doktor Mystikus. Und nach einer kurzen Musikpause hören wir uns gleich wieder für 4 konkrete Hilfen, die der heilige Johannes uns für unseren geistlichen Weg gibt.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einem Vortrag zu Johannes vom Kreuz, Mystik im Alltag. Und die letzten Minuten dieser Sendung möchte nun Pater Johannes Reiber von der geistlichen Familie das Werk verwenden, um uns 4 konkrete Hilfen für das geistliche Leben mit Garantie zur Vollkommenheit nach dem heiligen Johannes vom Kreuz zu geben.
Ja, es hört sich etwas lustig an, wenn man sagt, man bekommt jetzt 4 konkrete Hilfen fürs geistliche Leben, wo man die Garantie darauf hat, vollkommen zu werden. Aber das sagt der heilige Johannes vom Kreuz, deshalb traue ich mich das auch einfach so, nicht ganz wortwörtlich, aber in diesem Sinn wiederzugeben. Also eine gewisse Garantie zur Vollkommenheit. Jetzt hören wir von ihm aus diesen 4 Ratschlägen, die er einer Ordensfrau, einer spanischen Ordensfrau gibt, um in ihrem Lebensstand heilig zu werden. Diese 4 Punkte allerdings, ich bin ja auch Ordensmann, scheinen mir allerdings auch angebracht für jeden Menschen. Also wenn der heilige Johannes sagt, wir werden nach dem Maß unserer Liebe gerichtet, kann das jeder leben. Mir scheint diese 4 Punkte, wenn man die leicht abwandelt, jeder auch versucht, auf sein eigenes Leben, auf seinen Alltag zu beziehen, dass es möglich ist und dass es zutiefst sinnvoll ist, dass man diese 4 Punkte, die ich gleich sagen werde, in jedem Leben verwirklichen kann. Jetzt hören wir einfach mal auf den Johannes vom Kreuz, was er sagt. Liebe Schwester, an die schreibt er nämlich, Sie haben in wenigen Worten viel von mir erbeten. Dazu wäre viel Zeit und Papier vonnöten. Die Schwester hat nämlich gefragt, ob sie eine kurze Anweisung bekommen kann, wie sie heilig und vollkommen wird. Da ich mich, so der heilige Johannes, ohne all dies sehe, habe ich versucht, mich kurz zu fassen und lediglich einige Punkte oder Anweisungen anzugeben, die in geraffter Form vieles enthalten und dem, der sich ganz danach richtet, zu großer Vollkommenheit verhelfen. Wer im Ordensleben verwurzelt sein, dem Lebensstand, den er Gott versprochen hat, gerecht werden, in den Tugenden Fortschritte machen und die Stärkungen und die Zärtlichkeit des Heiligen Geistes genießen will, wird das auf jeden Fall nur dann vermögen, wenn er sich mit größter Sorgfalt bemüht. Also, es hängt auch von unserem eigenen Bemühen ab, immer von Gott, aber eben auch, ob wir dazu Ja sagen, ob wir das wollen, ob wir uns bemühen, sich in den folgenden 4 Anweisungen einzuüben. Nämlich erstens die Gelassenheit, gelassen zu sein. Zweitens dem alten Menschen zu sterben. Drittens Tugenden einüben. Und viertens äußerlich und innerlich einsam sein. Um das Erste zu beobachten, die Gelassenheit, müssen Sie so leben, als ob da sonst niemand mehr lebt. So sollen Sie sich niemals weder mit Worten noch in Gedanken in das einmischen, was in der Gemeinschaft oder mit Einzelnen vor sich geht, indem Sie weder auf deren gute noch schlechte Eigenschaften noch auf deren Eigenheiten achten wollen. Und selbst wenn die Welt unterginge, sollen Sie nicht darauf achten, noch sich da einmischen wollen, damit Sie Ihre Seelenruhe bewahren. Erinnern Sie sich dabei an Lots Frau, die in einem harten Felsen umgewandelt wurde, weil sie den Kopf umwandte, um nach den Schreien und dem Lärm der Umkommenden zu schauen. Das müssen sie mit aller Kraft einhalten, denn dadurch werden sie von vielen Sünden und Unvollkommenheiten frei werden und ihre seelische Ruhe und Ausgeglichenheit bewahren, zu ihrem großen Nutzen vor Gott und den Menschen. Und das mögen Sie sehr bedenken, denn es ist so wichtig, dass bei vielen Ordensleuten, weil sie nicht darauf schauten, nicht nur niemals die sonstigen Werke der Tugend und des Ordens, die sie vollbrachten, aufleuchteten, sondern sie immer weiter zurückfielen vom Schlechten zum Schlechteren. Der erste Punkt, die Gelassenheit. Egal, was um mich herum passiert, ob der eine so ist, der andere so, gelassen bleiben, cool bleiben. Das Zweite. Um das Zweite zu verwirklichen und Fortschritte darin zu machen, nämlich dem alten Menschen zu sterben, müssen Sie sich folgende Wahrheit ganz eindringlich zu Herzen nehmen. Dass Sie zu keinem anderen Zweck ins Kloster gekommen sind oder in Ihre Situation oder zu Ihrem Lebensstand, als dass man Sie bearbeitet und in der Tugend übt und dass Sie wie ein Stein sind, der geschliffen und behauen werden muss, bevor man ihn ins Gebäude einfügt. So sollen Sie sich darüber im Klaren sein, dass alle, die im Kloster leben, die Menschen um Sie herum, nichts anderes als Handwerker sind, die Gott nur dazu angestellt hat, um sie zu bearbeiten und abzuschleifen, damit sie dem alten Menschen sterben. So haben die einen sie mit dem Wort zu bearbeiten, indem sie ihnen das sagen, was sie nicht gerne hören, die anderen mit ihrem Tun, indem sie das gegen sie tun, was sie nicht erleiden möchten, wieder andere mit ihrer Eigenheit, indem sie ihnen durch sich und ihre Verhaltensweise lästig und unbequem sind. Und wieder andere mit ihren Gedanken, indem sie in ihnen das Gefühl oder die Meinung aufkommen lassen, dass sie sie nicht schätzen und lieben. Und all diese Vorgänge, durch die der alte Mensch zum Sterben gebracht wird und diese Belästigungen, müssen sie innerlich mit Geduld ertragen, indem sie aus Liebe zu Gott dazu schweigen und sich darüber im Klaren sind, dass man sie so bearbeitet, damit sie des Himmels würdig werden. Wenn es nämlich nicht deshalb wäre, dann sollte man in der Welt bleiben, um dort seinen Trost, seine Ehre, sein Ansehen und seine Bequemlichkeiten zu suchen. Das Zweite also, dem alten Menschen absterben, all die Widrigkeiten annehmen, weil man dort behauen wird, geschliffen wird, wie ein Stein, damit er endlich in das Gebäude hineinpasst und schön ist. Das Dritte. Um das Dritte zu verwirklichen, nämlich Tugenden zu üben, müssen Sie mit Standfestigkeit die Erfordernisse Ihres Ordens, Ihres Lebens verwirklichen, ohne jede Rücksicht auf die Welt, sondern nur Gottes wegen. Um das so und ohne Selbsttäuschung zu vollbringen, richten Sie Ihre Augen nie auf das Gefallen oder Missfallen, das sich bei Ihnen einstellt. Wir könnten auch sagen Sympathie oder Antipathie, schönes Gefühl oder schlechtes Gefühl. Wenn es gilt, ein Werk zu tun oder es zu unterlassen, sondern einzig auf den Grund, den es gibt, es für Gott zu tun. Und so haben Sie alle Dinge, seien sie köstlich oder nicht, zu diesem einzigen Zweck zu tun und damit Gott zu dienen. Tugenden also üben. Nicht auf die Gefühle achten, sondern die Dinge tun, die richtig sind, die auf Gott ausgerichtet sind. Und das Letzte. Und dann beschließen wir. Um das Vierte, nämlich die Einsamkeit zu verwirklichen, gehört es sich für Sie, alle Dinge der Welt als erledigt zu betrachten. Und so soll es, wenn Sie mit ihnen umgehen müssen, weil es nicht anders geht, so distanziert geschehen, als gäbe es sie nicht. Ich will damit nicht sagen, dass Sie aufhören sollen, Ihr Amt, das Sie jetzt innehaben, und jedes Weitere, das Ihnen der Gehorsam auferlegen mag oder der Lebensstand, mit aller notwendigen, ja möglichen Sorgfalt auszuüben, sondern dass Sie es so ausüben sollen, dass sich Ihnen keinerlei Schuld anheftet, denn das will weder Gott noch der Gehorsam. Bemühen Sie sich deshalb, ständig im Gebet zu bleiben, und unterlassen Sie es auch nicht inmitten der körperlichen Arbeiten. Ob Sie nun essen oder trinken oder sprechen oder mit Leuten umgehen oder was immer Sie tun, bleiben Sie stets voller Sehnsucht nach Gott und in Ihrem Herzen ihm immer zugeneigt. Denn das ist sehr notwendig für die innerliche Einsamkeit, in der die Seele nicht für einen Gedanken freigelassen werden darf, der nicht auf Gott gerichtet ist und alles vergessen soll, was in diesem armseligen und kurzen Leben besteht und vergeht. In keiner Weise sollen Sie etwas wissen wollen, außer dem einen, wie Sie Gott mehr dienen. Punkt.
Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pater Johannes, für diese Hilfen und die anderen Gedanken von Johannes vom Kreuz. Darf ich Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten?
Ganz gerne. Das werde ich tun auf die Fürsprache Und mit einer kleinen Reliquie, die ich von einem Karmelpater bekommen habe, vom heiligen Johannes vom Kreuz. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des heiligen Johannes vom Kreuz segne dich, alle Zuhörer von Radio Maria, sowie alle ihre Anliegen, der allmächtige, barmherzige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.